Wolf Podcasts.
Muss bewältigt werden. Wie ich überhaupt selbstkritisch in Anführungsstrichen, sofern ich das persönlich für eine Institution sein kann, sagen muss, dass viele der Überlegungen ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, die hier also von den Kollegen getroffen wurden. Aber so eine Institution wie eine Hochschule, wie eine Fernuniversität in solche Prozesse eigentlich nicht reflektiv reingeht, sondern da ist eine Möglichkeit, eine technische Möglichkeit, die wird wahrgenommen und dann wird einfach mal pragmatisch etwas getan. Und natürlich ist es richtig, dass dahinter irgendwie ein Modell steht, dass man sich Gedanken macht, wie lernen oder wie sollen die Studierenden lernen, aber eigentlich überhaupt nicht evaluiert ist, auch häufig gar nicht konzipiert ist, wie so etwas wirklich dann gestaltet sein müsste, aufgebaut sein müsste. Und von daher ist es im Moment so, dass diese Internetangebote von den Studierenden begeistert aufgenommen werden, weil es was Neues ist. Von daher ist die Aussteiger, die Abbrecher, die Quote derer, die dort scheitern, eher geringer, weil viele natürlich auch materielle Investitionen getätigt haben. Die haben sich also einen Computer gekauft, um an diesem Studium online teilzunehmen. Ja, und das führt natürlich unter anderem auch dazu, dass man nicht unbedingt bereit ist, das dann frühzeitig abzubrechen. Also im Moment hat es, glaube ich, noch auch sehr viel Reiz des Neuen. Und ich meine, das abschließend ist natürlich für die Studierenden im Fernstudium etwas Neues, kontinuierlich Lehre zu genießen, in Anführungsstrichen. Weil vorher war es etwas Sporadisches, war etwas, was also zumindest in Kommunikation mit anderen immer nur zweimal im Jahr stattfand. Und nun haben sie praktisch wöchentlich die Möglichkeit und kontinuierlich zu lernen. Also das scheint dann wieder auch ein Vorteil zu sein, der dazu führt, dass im Moment die Abbrecherquoten sehr viel geringer sind.
Ja, bitte. Mich gerade dranhängen. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, dass Sie da sind in Innsbruck, weil mir jetzt nochmals die Szene vom März, glaube ich, war es, in Erinnerung kommt, die neue Medientagung, die wir damals hatten. Und Sie haben jetzt auch gesprochen von einer Flexibilisierung der Studien, der Inhalte. Manches stelle ich mir da schwierig vor, weil es doch sehr aufwendig ist, diese ganzen Angebote auf den verschiedenen Ebenen, wie Sie es gezeigt haben, ständig zu aktualisieren und aktuell zu halten. Und es spricht ja dagegen, dass Vertreter und Vertreterinnen anderer Fernuniversitäten immer wieder betont haben, wenn diese Kurse und Angebote nicht relativ stringent organisiert sind, dann klappt es nicht. Dann kommen daher die Dropout-Raten, dann zerbröselt sozusagen der Lernprozess, bevor er richtig gegriffen hat. Das heißt, sehen Sie da ein Dilemma in dieser starren Organisation versus die angepeilte Flexibilisierung? Bei uns in Innsbruck heißt es ja Innsbrucker Modell, flexibles Studium, das ja realisiert werden will oder vielleicht auch wird. Und der zweite Punkt, bezieht sich diese Flexibilität dann auch auf die Prüfungsformen? Gibt es da erste Innovationen, die benennbar sind? Früher war es ja so, dass kann mich selber erinnern, so eine Betreuung, Fernstudienkurs in Hagen gemacht zu haben, aber die Prüfungskompetenz letztendlich bei den Professoren in Hagen liegt. Also eine skurrile Situation. Man schreibt einen Fernstudientext mit allem drum und dran und ein kompletter Kurs liefert das ab und darf dann vielleicht noch coachen, einmal im Jahr oder so ähnlich in einem Seminar mit den dann präsenten Studentinnen und Studenten, aber geprüft wird in Hagen oder via Bildschirm.
Ja, ich fange mal mit dem letzten Punkt, was auch Herr Baumgartner schon erwähnte, Prüfungsdidaktik, da tut sich wenig, erschreckend wenig, hat auch damit zu tun, dass das wenig reflektiert ist, also dass der Prozess, in den man sich hineinbegeben hat, nicht unbedingt zuvor eine Reflexion des Ist-Zustands mit der Perspektive, wohin wollen wir, gewesen ist, sondern dass man einfach angefangen hat. Also die Prüfungsdidaktik hat sich letztlich nicht geändert. Lediglich, wie Sie schon sagten, es ist halt die Möglichkeit, mittlerweile via ISDN-Videokonferenz mündliche Prüfungen aus Österreich von Professoren in Hagen abnehmen zu lassen und die Reise zu sparen. Das ist also das Innovative. Mehr hat sich da nicht getan. Und ich denke, das ist ein Problem, was sich eben, wie Herr Baumgartner auch schon sagte, ja nicht nur der Fernuniversität, sondern allen Hochschulen, die in irgendeiner Weise Online-Angebote entweder selber machen oder aber von anderen irgendwie einkaufen und integrieren, die werden sich dieser Frage stellen müssen. Ist der Anbieter derjenige, der prüft und wohin wende ich mich, wenn ich eine Prüfung mache und wie wird diese Prüfung abgewickelt? Also Extrembeispiel, was ja immer zitiert wird, man besucht einen Online-Kurs in den USA, man reist ja mit Sicherheit nicht in die USA, um diese Prüfung zu machen, ist denn aber eine, sage ich jetzt mal, Multiple-Choice-Klausur dann das Äquivalent als Prüfungsleistung? Kann das sein und ist das also dem Medium dann entsprechend? Ich denke eher nein, aber im Moment ist in diesem Feld, denke ich, ein großes Desiderat. Da hat man sich also zu wenig mit beschäftigt. Was die Flexibilität angeht, ist das natürlich zum einen rein pragmatisch möglich. Man wäre jetzt ja sehr viel flexibler. Also zum Beispiel, man könnte sich aus dem Rhythmus des Studienjahres lösen, aus den Seminarstrukturen kann man sich lösen. Das ist auch angedacht. Aber natürlich ist es so, dass der Betreuungs- und Organisations- und Koordinierungsaufwand sich extrem erhöht. Und die erfolgreichen Beispiele, die man natürlich gerne immer in diesem Kontext zeigt, gehen auch immer davon aus, dass so ein Seminar für 30 Teilnehmende von 3 Personen organisiert wird. Also ich hatte das ja auch am Anfang bewusst auf die bildungspolitische Schiene geschoben, weil von daher natürlich diese ganzen Positivbilder kommen. Die haben ja die Vorstellung, man stellt einen Kurs ins Internet, man betreut ihn natürlich, das ist ja ganz wichtig. Und das machen am besten dann statt einem Hochschullehrer, macht das nur noch ein halber Hochschullehrer, weil er gleichzeitig irgendwo anders noch ein Seminar betreut und das am besten auch im Internet. Und das ist utopisch, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern die Betreuungsintensität, der Betreuungsaufwand, die Kompetenzen derer, die so etwas anbieten, sind immens viel höher. Also ich meine, hier reicht es, wenn wir uns bewegen können, das Mikrofon vor den Mund halten und den Overhead-Projektor betätigen. Bietet jemand so etwas im Internet an und zwar ernsthaft als kontinuierlicher und mit Kommunikation gekoppelter Prozess, müssen Sie wissen, wie ein Chat funktioniert, Sie müssen den am Leben halten, Sie müssen sich dort einklinken und Sie sind im Prinzip auch Feuerwehr der Teilnehmenden, wenn technisch irgendetwas schiefläuft. Also das sind ganz neue Kompetenzen, die gefordert sind und im Moment aus meiner Sicht, und ich denke, das bezieht sich nicht nur auf die Fernuniversität, leben all diese Angebote ja von Idealisten, die unendlich viel an Zeit und persönlichem Engagement in diese Angebote hineingeben und ja manchmal so unter die Räder der bildungspolitischen Diskussion kommen, weil das natürlich dann die herausragenden Beispiele sind, die alle zitieren, aber keiner eigentlich wirklich offendeckt, was dahinter passiert an Engagement, was kontinuierlich so über Jahre, glaube ich, gar nicht mehr möglich ist. Also da bedarf es wirklich einer Restrukturierung und einer Neuorganisation von Hochschule. Und das ist auch etwas, was an der Fernuniversität im Moment absolut aussteht. Also das ist nicht, findet im Moment noch nicht richtig statt. Und das ist etwas, denke ich, was auch auf andere Hochschulen zukommen wird, in ganz erheblichem Maße. Und das darf man, glaube ich, nicht zu positiv sehen. Also zum einen, der Prozess ist noch lange nicht weit genug und er ist auch, glaube ich, von vielen Verantwortlichen in der Dimension überhaupt nicht erfasst, was da wirklich nötig wäre und was notwendig sein wird in der Zukunft. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung und Einschätzung. Yeah.
Das müssen alle was sagen.
Entschuldigung, der Moderator möchte zwar gerne noch Fragen sammeln, aber jetzt reißt es mich, ich muss was dazu sagen. Ich glaube, dass das eine Illusion ist. Überall dort, wo es eine Informatik gibt, ist deswegen nach wie vor nicht gesichert, dass die Fragen des Lernens mit neuen Medien qualitativ hochstehender sind. Wir haben zum Beispiel in der SOWI die Wirtschaftsinformatiker, und die haben absolut keine Ahnung. Die lernen Excel oder irgendwas programmieren, aber die lernen sozusagen nicht den Anwendungsfall, ja, mit Lernen zum Beispiel bezogen. Das heißt, meiner Meinung nach, es ist möglich, dass die Informatik sowas auch aufgreift, ja, aber der Hoffnungsschimmer, das ist nämlich auch eine Wissenschaftsgläubigkeit. Zu glauben, dass eine Wissenschaft Hilfsdienste und Serviceleistungen macht, ist sozusagen die Hoffnung, dass die Wissenschaft sich nicht als Wissenschaft begreift im traditionellen Sinne. Weil wenn Informatik hier an dieser Uni als Wissenschaft implementiert ist, dann mit allen Konsequenzen als eigene Studienrichtung, mit ihrer eigenen Scientific Community, mit ihren eigenen Sachen, das geht so weit, dass sie ihre eigenen Serverstrukturen aufbauen, unabhängig von dieser Universität werden und ihre Forschungsprobleme selbst generieren und sich abschotten von den anderen, weil die sind ja störend in ihrer Scientific Community. Das heißt, ich habe dort an den Unis, wo ich war, war eine starke Informatik oft nachteilig für die Entwicklung von Lernen mit neuen Medien.
Ja, bitte ganz kurz. Auch ganz kurz. Ich glaube, darauf müssen wir gar nicht lange warten. Es ist ja ein Informatikschwerpunkt geplant in Innsbruck, der mit ziemlicher Sicherheit auch eine Studienrichtung nach sich ziehen wird. Das vermute ich stark, das lässt. Die Frage, die sich mir dann stellt, ob diese Einrichtungen, egal ob es Institute oder andere Formen sind, sich dann tatsächlich als Dienstleistung verstehen. Ich kann ein Beispiel aus den Niederlanden zitieren, da wurden an allen Universitäten solche Institute eingerichtet. Von Amsterdam weiß ich es jetzt konkret. Dieses dortige Informatikinstitut hat sich schlicht und einfach verselbstständigt, widmet sich irgendwelchen Spezialproblemen und nimmt genau diese Aufgaben nicht wahr. Ein anderes, das relativ jung entstanden ist, die sozialwissenschaftliche Informatik, die so eine Mischform zwischen psychologischer, soziologischer, informationstechnologischer Kompetenz anstrebt, hat am ehesten noch so eine Funktion dort. Das heißt, ich wäre zufrieden, wenn die Einrichtungen, die jetzt schon geschaffen sind, satzungsgemäß ihre Funktionen so wahrnehmen. Und wenn man nachliest, UOG, Implementierungsseiten, die entsprechenden Beschlüsse in Bezug auf das ZID, da haben wir ja ganz schön was an Unterstützung für die Projekte und für solche Zusammenhänge zu erwarten, wenn diese alle auch entsprechend wahrgenommen werden, diese Aufgabenbereiche.
So, jetzt.
Bitte? Ein Teil dieser Aufgaben ist durch ZID definitionsgemäß wahrzunehmen, also das ehemalige EDV-Zentrum, jetziger Zentraler Informatikdienst. Und es ist immer so, wenn ein Universitätsinstitut gegründet wird, das versteht sich dann kaum als Dienstleistung gegenüber anderen Uni-Institute. Ja. Es ist leider so. Ja. Das ist so etwas wie ein Statusproblem dann.
Ja. Die Wegschleifen ist ein falsche. Wir müssen auf Universitätsinstitute wissenschaftliche Leistungen erbringen und habilitieren und. Und die Telefonleitungen zu den Servicediensten werden gekappt, weil die stören uns in unserer Arbeit. Das heißt, was wir brauchen, sind Serviceinstitute und die Aufwertung, also die qualitative Aufwertung dieser Servicearbeiten. Aber wir haben diese Einrichtung, der ZID ist sie und er sollte sie wahrnehmen und sollte mit meiner eine eigene Abteilung gründen und für die Lehre zuständig sein. Das Problem ist, momentan sehen sich die Leute zuständig für die Hardware. Das Problem ist aber nicht die Hardware, sondern die Software. Dort sind die Interaktionen. Dort muss Unterstützung geleistet werden. Geräte haben wir zu viele fast, Was uns fehlt, ist Unterstützung bei der sinnhaften Entwicklung von Softwareprodukten, die wir für die Lehre einsetzen können und bitte noch etwas, auch administrieren dann können. Das heißt, das hat ja neue Administrationsmöglichkeiten und auch Gefahren mit sich. Ja? Da werden wir aber alleine gelassen. Es wird uns die Maschine hingestellt und den Rest machst du als Hochschullehrer selbst. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz da ergänzen, weil natürlich an der Fernuniversität Erfahrungen bestehen. Zum einen bin ich in so einem Institut, welches Dienstleistungsfunktionen für die Lehre ganz elementar erfüllt und kenne auch die Kommunikation zwischen dieser Dienstleistungseinrichtung und den Lehrenden. Und da gibt es ein doppeltes Problem. Zum einen neigen solche Institutionen in der Tat zur Verselbstständigung. Das heißt also, man definiert selber die Notwendigkeiten oder Aufgaben, die nicht unbedingt kompatibel sind mit den Anforderungen aus der Lehre. Das scheint auch manchmal ein Generationenproblem zu sein. Also jüngere Mitarbeiter haben da weniger Probleme als ältere. Aus welchen Gründen möchte ich jetzt nicht weiter diskutieren. Und es ist auch für Hochschullehrer und Lehrerinnen manchmal nicht einfach zu akzeptieren, dass sie an Grenzen stoßen hinsichtlich des Handlings von Prozessen. Sie sind an Präsenzuniversitäten, bis die Medien kamen, weitgehend ja als Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer tätig gewesen. Das heißt also, sie standen für die Lehre in persona und konnten also agieren frei und ohne gewisse Kooperationsbeziehungen. Das ist, wenn man Medien einsetzt, so nicht mehr möglich. Und das setzt natürlich auch manchmal Zwänge. Also wenn jemand bestimmte Angebote im Internet machen möchte, muss er sich dem Medium ein Stück weit unterordnen oder zumindest anpassen. Und das wird häufig dann in Personen präsentiert, dass also ein Designer sagt, also diesen Text können Sie nicht auf eine Seite im Internet bringen, das ist zu viel. Dann ist aber schnell man auf einer persönlichen Ebene, dass also der Hochschullehrer dem Designer vorwirft, der regiert mir in die Lehre. Also ich denke, wir haben da wirklich Kooperationsprobleme, Kommunikationsprobleme und es müssen ganz neue Strukturen eigentlich aufgebaut werden, jenseits vielleicht auch von Instituten, die wiederum eben Profilierungsprobleme haben, wenn sie denn zu sehr Dienst leisten. Also ich denke, das ist ein sehr weites Feld, was ganz neu definiert werden muss.
So, und jetzt haben wir noch Fragen. Bitte Sie, Herr Kollege, dann Sie, Herr Kollege. Ja, bitte. Wir machen das dann in der Schlussrunde, wenn Sie alle einverstanden sind. So, bitte. Print regelmäßig im Alltag am Markt 100, also absolut. Online im Alltag ein einstelliger Prozentsatz, wenn es aktuelle Ereignisse gibt, nahezu 100. Also im Alltag spielt TT online eine relativ geringe Rolle, trotz der Tausenden, wir haben 15.000, 16.000 Abonnenten inzwischen. Wenn es Ereignisse im Land gibt, deswegen wurden sogar Leitungen extra verstärkt zwischen Tirol Online, TT und der Landeswahlbehörde, weil es am Tag einer Landtagswahl oder einer Nationalratswahl geht es hinauf in 40, 50, 60.000 Anfragen. Das ist wiederum 100, einfach durch die Schnelligkeit. Ja. Aber die genauen Ergebnisse liest wiederum keiner dort, sondern wartet jeder auf die Beilage mit den Tabellen, mit dem Finger, also mitfahren kann. So, noch weitere Fragen?
Ja, ich hätte eine Frage. Es sind so wenig Leute da, denn allein gibt es schon da die Veranstaltung von 50 Jahren.
Gute Frage. Das machst du spielend weg, lieber Franz. Gut.
Ist keiner da von dem Verein?
Ja, ja. Gut, wunderbar. Wunderbar. Mich. Mir ist nur aufgefallen.
Es sind dreimal so viele wie bei der Gründungsversammlung.
An Ihrem Vortrag, Professor Baumgartner, Sie haben, als es um die Medienkompetenz ging, zweimal fünfteilige, fünf Schritte umfassende Systematik, wenn Sie so wollen, von 0 auf 100, von inkompetent auf kompetent, versucht da zu entwickeln und zwei Charts gezeigt. Und mich hat diese fünfstufige Systematik enorm erinnert an Kohlberg. Ja, also ich Verzeihung, aber das...
Bei der moralischen Entwicklung.
Ja, genau. Das war wirklich von 0 auf 100 und das war so Basics, also so Likes und Dislikes und dann ein bisschen mehr als Geschmack und Neigung. Dann kommt man zum Systemzusammenhang, zur Einsicht in Regeln und die höchste Stufe ist... bei Kohlberg, dass man gegen die Regeln verstoßen kann, aus höheren Einsichten. Und bei Ihnen war es, dass man dann die Zeitungen, wofür gelegentlich einiges spricht, wegschmeißt. Also, aber bitte, vielleicht können Sie ganz kurz darauf eingehen, weil ich glaube, diejenigen, die Kohlberg kennen, hätten da vielleicht gerne gewusst, wie direkt, wie stark ist der Zusammenhang, weil mich hat es angesprochen.
Ja.
So, wenn, ist das die Schlussrunde? Einverstanden.
Ganz kurz, es gibt schon einen Zusammenhang, auch diese moralische Entwicklung, also dass zuerst sozusagen das Kleinkind überhaupt sozusagen abhängig ist von den moralen Wertigkeiten der Außenwelt, dann sozusagen das einmal wahrnimmt, aber noch nicht richtig und falsch entscheiden kann. Also da gibt es tatsächlich auch Stufen, die man eventuell zuordnen könnte. Ich möchte aber warnen, die Idee meiner Stufen war jetzt nicht einer linearen Entwicklung, sondern die Idee war, bestimmte Aspekte aufzuzeigen und Zusammenhänge. Also das möchte ich eigentlich nicht, dass man sich jetzt vorstellt, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Das ist auch sehr stark kritisiert worden am Modell von den Dreifüß, also Brüder Dreifüß. Dass dieses Modell sehr holzschnittsartig ist, aber ich habe es jetzt sozusagen für den Diskurs einmal benötigt, um zum Beispiel solch eine Frage differenzierter beantworten zu können. Weil normalerweise als Pädagoge würde ich mal sagen, nein, neue Medien können nie den Lernprozess rationalisieren. Das Lernen ist etwas, was bei uns Menschen stattfindet. Ich muss sozusagen die Erkenntnis haben und da sozusagen bleibt es am Individuum verhaftet. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man Lernen nur als Wissenstransfer sieht, meine ersten zwei Stufen, dann kann ich natürlich mit dem Computer, und das ist auch die Hoffnung der Bildungspolitiker, das Lernen insofern rationalisieren, als ich es externalisiere, als ich es outsource. Ein Computerprogramm ist zwar teuer, aber dieses Computerprogramm kann immer wieder benutzt werden, so lang, so oft und individuell von der Person, so lang sie es will oder möchte. Das bedeutet, ich bin nicht mehr auf die Ineffizienz des Gruppenunterrichts angewiesen mit verschiedenen Lernfortschritten und Eingangsvoraussetzungen und ich kann, das ist ja der große Vorteil, sozusagen nacharbeiten. Aber bei den anderen Lernprozessen ist der Computer relativ schlecht. Dort kann er unterstützen und eigentlich nur unterstützen mit einem lebendigen Lehrer in Gruppensituationen. Also die Rationalität von Computerlernen hat eine ganz eine gewisse Grenze. Sie hört nämlich sozusagen bei den Faktenwissen ab. Alles, was ich habe große Vorteile im Internet, weil ich zum Beispiel recherchieren kann, wann meine Züge fahren oder irgendwelchen Datenbanken. Es wird schon komplizierter, wenn ich Fragen stelle und Informationen austausche. Der Computer ist nur mehr ein Werkzeug und kein Lernmittel mehr, wenn es um Gruppenprozesse geht. Ich verwende das Medium, um meine Gedanken zu anderen Leuten zu bringen, aber das Medium selbst ist kein Lernmedium mehr. Und damit sehe ich auch die Grenzen dieser neuen Technologie.
Ja,
Ja, also ja, ich kann mich dem nur anschließen, was die Organisation von Lernprozessen angeht, also Organisation im Sinne von Distribuierung von Inhalten. Klar ist es natürlich gerade im Fernstudium eine ungeheure Beschleunigung, Zugriff zu haben zu jeder Zeit auf das Material und nicht zu warten, bis der Postbote kommt, die Post geht verloren und so weiter. Das ist also sehr pragmatisch. Natürlich eine, bitte? Ja, E-Mails gehen auch verloren, aber eine Seite im Netz ist dann doch immer noch oder häufig zu erreichen. Das ist sicher eine Beschleunigung, aber dass jetzt die Studierenden in ihrem Erkenntnisprozess beschleunigt werden können, dadurch, dass sie im Internet studieren können. Also ich denke mal, da kann ich mich Herrn Baumgartner nur anschließen. Also warum sollte dem so sein? Also es ist eher eben die Zugriffszeit auf Datenbanken und auf Informationen, die beschleunigt werden kann. Aber Bildungspolitiker möchten das natürlich so verkürzt oder so pragmatisch nicht sehen. Das ist ganz klar. Nicht umsonst wird eben die Fernuniversität auch als Projekt immer wieder gefördert, weil man meint, es sei in irgendeiner Weise zielgebend für andere und beispielgebend zur Beschleunigung und Effektivierung von Lernprozessen. Aber ich sehe das nicht.
Auch eine beschleunigte Antwort zum Schluss. Die kürzeste Antwort lautet nein. Sie lassen sich nicht beschleunigen. Es lassen sich bestimmte Formen der Verteilung möglicherweise beschleunigen, aber nicht die Lernprozesse insgesamt. Es lassen sich nicht die Prozesse, die sich in Lerngruppen abspielen, auch durch Technologieunterstützung beschleunigen. Ganz abgesehen davon, dass die Technologien ja absolut nicht die ganze Zeit funktionieren und von dort her die Beschleunigung unterm Strich nicht gegeben ist, wenn man die Zeit rechnet, die man für Installationen und für Virencheck und so weiter braucht. Das heißt, es sind Fiktionen. Diese Beschleunigung des Lernprozesses ist eine große Fiktion. Ich denke, es geht mehr darum, die zeitgenössischen Probleme, die sich gegenwärtig stellen, aufzugreifen. Da stimme ich dem Peter Baumgartner zu, in den Lernprozessen und sich die Zeit dafür zu nehmen, anstatt entfremdete, instrumentalisierte Lernprozesse anzuleiten. Und das kann man mit und ohne Maschine machen. Ansonsten trifft für die Beschleunigung zu, was ich eingangs über die Wissenskluft und Kommunikationskluft-These gesagt habe, sie nützt einer Minderheit.
Gut, da darf ich abschließend namens des Arbeitskreises für Wissenschaft und Verantwortlichkeit der Referentin und den Referenten am Podium herzlich danken. Ihnen für die Aufmerksamkeit, Teilnahme, Fragestellung und für den Arbeitskreis nochmals Fragen, Fragebogen beantwortet, Teilnehmerliste unterzeichnet, 24. November vorgemerkt. Danke, auf Wiedersehen.